Ja, liebe Mitchristinnen und Mitchristen, zunächst nochmal herzlichen Dank Ihnen, lieber Pastor Kochlovius, für die freundliche Begrüßung und das herzliche Willkommen. Es ist für mich sehr eindrucksvoll hier in Ihrer wunderschönen Kirche. Ich bin zum ersten Mal hier. Ich habe schon mal an der Tür gerüttelt, aber die war immer zugeschlossen. Heute ist sie weit offen und wir können miteinander hier Gottesdienst feiern. Ich habe mir Zeit genommen, vorher schon mich umzuschauen hier. Die vielen spirituellen Akzente, die vielen wunderbaren Anregungen zum Beten, die sich hier finden. Natürlich auch die wunderschöne Krippe. Dann natürlich sind mir auch aufgefallen Maria, die Mutter Gottes mit der Krone und der heilige Bischof Martin am Altar, wohl noch aus der mittelalterlichen Kirche, die aber bewahrt wurden und Glaubenseinheit symbolisieren. Ja, es ist schön, hier zu sein und ich freue mich, mit Ihnen diesen Neujahrsgottesdienst feiern zu dürfen. Und wir sollen uns gemeinsam unter das Wort der Jahreslosung stellen. Wir haben es schon gehört, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Von Paulus aus dem Römerbrief. Als ich darüber nachdachte, wurde mir klar, es gibt Menschen, die sind unerträglich. Es gibt Menschen, die sind unpünktlich. Das ist eine schlechte Gewohnheit und ich komme damit nicht klar. Es gibt Menschen, mit denen verabredet man sich und dann halten sie es nicht ein, weil sie meinen, es kommt nicht so drauf an. Und das ist auch irgendwie verständlich von ihnen aus, aber ich kann das nicht aushalten. Es gibt Menschen, die sind hinterhältig, reden gerne über andere schlecht, machen Pläne gegen andere womöglich, leben davon, andere herabzusetzen und fühlen sich nur gut, wenn sie andere klein machen. Es gibt Menschen, die sich riesig groß fühlen und schlau, arrogante Menschen, Menschen, die keine Grenzen einhalten können, sondern immer anderen ins Handwerk reinfuschen müssen, die sich auf Kompetenzenverteilungen nicht einlassen können, etwa bei der Berufsarbeit oder auch in anderen Bereichen, sondern immer meinen, auch noch da mitreden zu müssen, wo sie eigentlich keinen Auftrag und keine Aufgabe haben. Das kann ich ganz schwer ertragen. Es gibt Menschen, die leben als Schmarotzer, jedenfalls kommt es manchmal so vor, die leben von der Solidargemeinschaft, ohne sich Mühe zu machen, etwas Eigenes dazu beizutragen. Es gibt Menschen, die meinen, alles, wovon wir leben, würde ganz von selbst entstehen. Und manchmal gehöre ich zu denen, die sich darüber aufregen, zum Glück nicht immer. Es gibt solche Menschen und es gibt viele Menschen so von dieser Art. Manchmal habe ich das Gefühl, die meisten Menschen sind irgendwie so und ich kann sie alle nicht aushalten. Es gibt nur zwei oder drei, mit denen ich mich wirklich gut verstehe und eigentlich nur einen, nämlich mich selber. Und wenn ich dann allerdings auf mich selber schaue in dieser Stimmung, dann denke ich, eigentlich bist du doch ein ziemliches Ekel, wenn du so über alle Leute denkst. Dann denken die anderen vielleicht auch so über dich oder jedenfalls viele. Und ich stelle fest, dass genau an den Tagen, wo ich mich selber schlecht fühle, wo ich mit mir selber nicht zufrieden bin und mich selber kaum aushalten kann, dass ich genau an den Tagen auch die meisten anderen unerträglich finde und keinen Humor habe, um Unpünktlichkeiten oder kleine Angebereien oder Halblügen zu ertragen, sondern das alles völlig unverzeihlich finde und mich selber womöglich für frei davon halte. Das alles begegnet uns im Zwischenmenschlichen. Wir kennen das aus dem allerengsten Kreis. Wir kennen es aus Familie und Verwandtschaft. Wir kennen es aus dem Zusammenleben am Ort, in der Nachbarschaft. Besonders unter den Nachbarn sind ja ganz besonders viel unerträgliche Menschen. Und wir kennen es natürlich auch aus den Kirchengemeinden, wo wir zusammen zu leben, zu glauben und zu beten versuchen und wo so furchtbar viele unerträgliche Menschen dazwischen sind. Wie kann Gott das nur zulassen? Wenn es uns dann wieder besser geht, wie gesagt, dann können wir das mit Schmunzeln sehen. dann sehen wir, dass wir selber nicht besser sind. Und dann gelingt es uns, Gott sei Dank, immer wieder Konflikte zu entschärfen und zu sehen, was am anderen, der so anders ist und an bestimmten Punkten für uns schwierig ist, was am anderen gerade gut ist, was der andere vielleicht in seiner Leichtigkeit des Seins, vielleicht in seiner Art, manchmal fünf gerade sein zu lassen, was uns selber schwer fällt, was am anderen vielleicht gerade dadurch gut und wertvoll und für uns selber hilfreich und bereichernd sein kann. Gott sei Dank, so ist es oft, aber wie wir alle wissen, leider nicht immer. Es gibt tatsächlich wahrscheinlich für uns alle einzelne Menschen, denen wir einfach nicht näher kommen können, trotz aller Versuche, wo es bei einer Distanz, einem Abstand bleibt, wo es vielleicht einen Konflikt gegeben hat, den wir nicht bereinigen können, nicht bereinigen wollen können, wo wir nicht darüber hinwegkommen und wo eine Wunde bleibt, die uns auf Abstand hält, wo das Äußerste, was wir erreichen können, vielleicht eben dies ist, dass wir unsere eigenen Wege gehen und versuchen, weiteren Krieg, weitere Eskalation zu vermeiden. Aber wir alle wissen, auch das gelingt nicht immer. Es gibt Situationen, wo Konflikte sich hochschaukeln. Es gibt sie im Kleinen und es gibt sie auch im Großen und da natürlich noch viel verderblicher. Es gibt Konflikte, die dazu führen, dass Menschen einander Gewalt antun. Es kommt zu Mord und Totschlag, ganz oft herausgewachsen aus kleinen Differenzen nur, aus Mentalitätsunterschieden oder heute dann auch oft aus vermeintlichen kulturellen oder religiösen Unterschieden. Es kommt dazu, dass Kriege entstehen aus einem kleinen Anlass, wie vor 100 Jahren der Erste Weltkrieg, zwar aus einem Mord, und der Ermordete war nun leider gerade ein Kaisersohn und darum so unendlich wichtig, und darum mussten dann nachher Millionen auf allen Seiten sterben, aus dieser einen Begebenheit heraus. Das geschieht und es geschieht immer wieder und es wird wahrscheinlich bis ans Ende der Zeit so geschehen. Und wir alle sind daran beteiligt und keiner von uns kann sich davon ausnehmen. Nehmt einander an, sagt der Apostel Paulus, und das hören wir alle, denke ich, gern und wohlwollend. Es ist die Aufforderung zur Toleranz, die ja heute auch allgemein in aller Munde ist und in aller Munde sein muss. Auch unsere Bundeskanzlerin hat uns wieder zur Jahreswende dazu ermahnt. Es ist die Aufforderung zur Toleranz und dennoch nimmt Paulus das Böse ernster, als es in der Regel der Zeitgeist tut. Denn Paulus erinnert immer zunächst uns alle, die wir sein Wort, und das heißt ja das Evangelium, die Botschaft von Christus hören, erinnert uns an das, was Luther wunderbar formuliert hat, mit unserer Macht ist nichts getan. Das heißt, wir sind nicht die Guten, die die Welt gut machen können. Wir sind nicht die, die ja sowieso immer schon den anderen annehmen. Und wenn das nicht überall passiert, dann liegt es an den anderen und nicht an uns. Sondern Paulus erinnert alle, die ihn hören, alle, die das Evangelium hören, daran, dass wir alle vom Bösen so tief beeinflusst sind, dass wir mit unserer Macht nichts daran ändern können. Paulus beginnt den Brief, an dessen Ende diese Jahreslosung steht. Er beginnt diesen Brief mit mehreren Kapiteln der Schwarzmalerei. Wenn man sie liest und dann aufhört nach diesen ersten Kapiteln, dann denkt man, was für ein Pessimist. Alle Menschen sind Sünder und Lügner. Alle Menschen, Juden und Heiden, sind abgeirrt von Gott. Sie wollen alle selber Gott sein oder machen sich Idole und Götzenbilder, die sie an die Stelle des lebendigen Gottes setzen. Und daraus kommen alle Begierden, alle Unzucht und Habgier, alle Kriege und alle Vernichtung. Die Menschen sind böse und nichts ist, was sie an Gott erinnert, es sei denn Gott selbst im Gewissen. Das sagt Paulus und damit sagt er das, was die christliche Kirche in der Lehre die Erbsünde nennt, dass wir nämlich hineingeboren sind in eine Welt, die durch das Böse schon entstellt ist, die kein Paradies mehr ist, und dass wir selber davon angesteckt werden, ob wir wollen oder nicht, dass wir selber resignieren müssten, wenn wir Paradies, wenn wir heile Welt schaffen sollten. Paulus tut das aber nicht, weil er Pessimist ist, sondern im Gegenteil, weil er in seiner Begegnung mit Christus davon überzeugt war, dass nichts uns heilen kann, solange wir nicht unsere Krankheit erkennen, unsere eigene, nicht die des anderen, nicht die des Mitmenschen, nicht die des Menschen neben uns, sondern unsere eigene Krankheit. Wenn wir selbst erkannt haben, dass das Böse uns angesteckt hat, dass in uns neben all dem Guten, das Gott sei Dank da ist, so viel Finsteres und Dunkles ist, so viel Groll, so viel Unfähigkeit, Fremdes anzunehmen und zu ertragen und vielleicht sogar sich davon beschenken zu lassen, so viel Geltungssucht, so viel Untreue und Unzuverlässigkeit, so viel Begehren, wie Paulus immer wieder sagt, also diese eigenartige Ungenügsamkeit, die in uns allen ist, solange wir Menschen sind, die durch nichts gestillt werden kann und die dennoch immer und immer wieder nach neuen Mitteln sucht, um sich selber zur Ruhe zu bringen, das Begehren. Solange das so ist und solange wir alle davon angesteckt sind, gibt es nur die eine Heilung, nämlich das zu erkennen. Aber wir erkennen es nicht einfach dadurch, dass es uns jemand demonstriert, sondern, so wie Paulus auch, wir bekennen es in der Begegnung mit einer Liebe, die keine Bedingungen stellt, die nichts von uns verlangt, sondern alles selber gibt, mit einer Liebe, die grenzenlos ist und am Ende das eigene Leben opfert, damit wir frei werden von uns selbst. Paulus hat alles, was er gesagt und geschrieben hat, das ganze Evangelium, alles, was ihn auf seine Missionsreisen trieb und ganz besonders diesen langen und sehr grundsätzlichen Römerbrief, er hat das alles getan und geschrieben, weil er Jesus begegnet war. Sie kennen die Geschichte, wie er den herrlichen Glanz sah vom Himmel her. Er war unterwegs, um die Christen zu verfolgen, und dann warf Christus ihn zu Boden und berührte ihn und brachte ihn dazu, dass sein Weg sich genau umkehrte, dass er aufhörte, ein gewaltsamer Ausrotter der Bosheit anderer zu sein und dass er anfing zu leben als einer, der von der Liebe Christi neu geschaffen wurde, wie er das sagt, so dass, wie er sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist ihm passiert, das war die personale Verwandlung, und er musste seinen ganzen Lebensweg immer noch weiter auf diesem Weg vorankommen. Im Philipperbrief sagt er ja, ich habe es noch längst nicht erreicht, aber ich jage ihm nach, weil Christus mich ergriffen hat. Und so ist Paulus diesen Weg gegangen und so hat er ihn bezeugt und mit Worten beschrieben, wie kein anderer, eigentlich in all den Jahrhunderten seither, kein anderer christlicher Theologe, so groß es auch darunter gegeben hat. Gerade den Römerbrief, aus dem die Jahreslesung stammt, hat er ja geschrieben an die Gemeinde in der Reichshauptstadt in Rom, weil er dort hinreisen wollte. Es ist der einzige seiner Briefe, den er an eine Gemeinde schreibt, die er gar nicht kennt. Alle anderen Gemeinden hat er ja zum Teil selber gegründet oder jedenfalls gut gekannt, in Korinth und in Philippi und in Ephesus und die Galater. Er hat sie gekannt, er wusste von einzelnen Personen und er wusste von den Konflikten, die es in den Gemeinden gab, und er reagierte darauf in seinen Briefen. Ich sage immer gerne, alle Paulusbriefe hätte es gar nicht gegeben, wenn die Christen damals heilig und gut gewesen wären. Nur weil sie hinter dem Evangelium zurückblieben, musste Paulus seine Briefe schreiben. Beim Römerbrief ist es anders, an eine Gemeinde, die er noch nicht kennt, diese wachsende Christengemeinde in der Weltstadt Rom, die sich schon in verschiedenen Häusern versammelte, wohl die schon zu einem großen Faktor in dieser Stadt geworden war, wenn auch noch lange keine Mehrheit. An diese Gemeinde schreibt er grundsätzlich, um sich ihr sozusagen vorzustellen und um ihr seine Theologie als ein Ganzes darzulegen. Und da beginnt er eben nicht einfach damit, nehmt einander an, seid doch einfach lieb zueinander, obwohl das doch wichtig ist und am Ende dann ja auch steht. Sondern er beginnt damit, dass er sagt, wenn ihr von Christus berührt werdet, müsst ihr zunächst frei werden von euch selber und eure eigene Ohnmacht erkennen, eure eigene Sünde zulassen, weil er sie mit den Augen der Liebe ansieht, mit einer Wahrhaftigkeit, die nicht vernichtet, sondern aufrichtet. Darum schreibt er diese langen Kapitel der Sünde und der negativen Weltsicht, damit alle, die es lesen, zur Einsicht über sich selber kommen. Und dann beschreibt er mit wunderbaren Worten, was Christus getan hat, was Gott durch Christus getan hat, wie Gott uns hineinnimmt in das Geheimnis Christi durch die Taufe, wie er uns sterben und auferstehen lässt mit ihm und wie er uns den Heiligen Geist schenkt, der in uns das Gute wirkt, so dass wir gar nicht selber wissen müssen, wohin es geht und wie wir es machen, sondern wenn es darauf ankommt, wird es der Heilige Geist durch uns und an uns tun und er wird sogar in uns beten, wenn wir selber keine Worte dafür haben. Dann fügt Paulus noch lange Kapitel ein und das ist wichtig damals über die Rolle des Volkes Israel. Er selber ein Jude, im Gesetz erzogen, gesetzestreu. Es zerreißt ihn innerlich, dass sein Volk, seine Glaubensgenossen, seine Schwestern und Brüder aus dem jüdischen Volk Christus nicht annehmen, jedenfalls nur zum ganz kleinen Teil. Die Apostel alle waren Juden und viele in den Urgemeinden waren es, aber die Heiden Christen bildeten doch bald die Mehrheit. Er denkt darüber nach, wie es sein kann, ob denn die Juden verloren gehen, ob es sein kann, dass Gott seine erste Erwählung verwirft, dass sie nicht mehr gilt, wo doch Gottes Verheißungen unverbrüchlich sein müssen, wer könnte sich sonst auf sie verlassen, und kommt dabei zu wunderbaren, großartigen Aussagen, um am Ende doch zu sagen, das kann kein Mensch ergründen, unergründlich ist die Weisheit Gottes. Und dann erst und danach beginnt er, das, was Gott tut, das, was uns in Christus geschenkt wird, was Christus an uns getan hat, auszulegen auf das Zusammenleben der Gemeinde. Da geht er dann auch auf Missstände und Konflikte in den Gemeinden ein, von denen er eigentlich in Rom gar nichts Genaues weiß. Aber er darf mit Recht annehmen, dass es dort nicht viel anders aussehen wird als in Korinth oder in Ephesus oder in Hohenhorst oder in Bad Nenndorf. Das tut er mit wunderbaren, ermahnenden Worten, aber wer diese Worte liest, darf niemals vergessen, was Paulus vorher so lange geschrieben hat. Es geht auch da immer um Christusverkündigung, es geht auch da immer darum, dass Gott groß wird und dass wir selber es wagen, in Gottes Liebe selber klein und durch ihn groß zu werden. Nur dann haben diese Mahnungen Sinn und Kraft und Tiefe und sind nicht etwas, was am Ende doch wieder gegen andere gekehrt wird. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das heißt, Christus hat euch in sein Leben hineingenommen. Nicht nur einfach Ja zu euch gesagt, sondern er hat euch zu einem Teil seines Daseins gemacht. Ihr seid Teil seines Leibes, ihr seid mit ihm unlöslich verbunden. In Zeit und Ewigkeit, er hat sich mit euch zu einem Leib gemacht. Er hat euren Tod auf sich genommen. Er hat euch so eine Liebe geschenkt, die ihr gar nicht verspielen könnt. Habt keine Angst. Nehmt einander an auf diese Weise. Lasst es zu, dass andere zum Teil eures Lebens werden, wie ihr Teil des Lebens Christi geworden seid. Lasst zu, dass es eigentlich schon so ist. Ihr könnt ohne die anderen gar nicht Menschen sein. Ihr könnt nicht Familien sein. Ihr könnt nicht Ortsgemeinschaft sein. Ihr könnt nicht und schon gar nicht Kirchengemeinde sein. Und ihr könnt nicht die eine Welt sein, wenn ihr nicht zulasst, dass alle, die darin leben, Teil eures Daseins sind und ihr von ihnen und sie von euch abhängen. Nehmt einander an. Nicht mit großen Gesten, vielleicht nur mit kleinen Schritten und kleinen Versuchen, nicht im Überschwang und schon gar nicht so, dass der andere davon erdrückt wird. Manchmal heißt den anderen annehmen auch nur einfach die Regeln der Höflichkeit, des alltäglichen Miteinanderumgehens einzuhalten, die kleine Münze der göttlichen, der christlichen Liebe. Aber manchmal kann es auch sein, dass wir einander in den Arm nehmen, dass wir uns aneinander drücken oder dass wir einander die Hand geben, intensiver als wir es sonst tun. Und dass wir im Auge, im Blick des anderen auf einmal etwas entdecken, was uns einander ganz nah kommen lässt. Und wenn das so ist, dann ist es immer Gott, der das schenkt und nicht wir, die es machen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob, damit Gottes Herrlichkeit, Gottes Reich wächst. Es kann euch nichts Besseres passieren. Amen.